Vater oder ich weiß nicht, Klischees, aber egal. Jedenfalls hatten wir den Eindruck, dass Gott noch was für uns vorhat, aber wir wussten nicht was. Und es war, ich glaube, irgendwann ganz Anfang 2020 hat der Bernd eine Predigt gehört von Maria Prehan. Und die sagt ja sehr oft einfach so eine Einladung, kommt nach Uganda. Meistens bezogen darauf, dass man ihr Werk besuchen soll, dass man seine Patenkinder, dass man das, was sie dort geschaffen hat, eben anschauen soll und kommt. Aber bei ihm hat es so ins Herz getroffen, Uganda, das ist es. Jetzt nicht Maria Prehan, ne, nicht unbedingt, ne, sondern Uganda. Das ist irgendwie das Ziel. Und ich habe das bewegt und bewegt und kam auch irgendwann zu dem Schluss, ja, why not? Und wir haben uns aber Zeit gelassen, beziehungsweise Gott hat sich Zeit gelassen mit diesem Prozess. Eben wie gesagt, 3 Jahre hat es gedauert. Wir hatten eigentlich gedacht, vielleicht wandern wir letztes Jahr schon dahin aus oder reisen zumindest dahin und schauen, was passiert. Aber wir konnten unser Haus nicht so schnell verkaufen. Das ist jetzt erst passiert, 2023. Und jetzt ist quasi der Weg frei. Aber wir haben im letzten Jahr schon ganz viel vorbereiten können, auch geistlich, weil wir einfach sehr viele Geschwister von dort, die dort auch tätig sind, treffen konnten. In Deutschland zum Beispiel die Leiter vom Gebetsberg in Jinja, die Sturzens, da waren wir in dieser Bergland. Dann die Regine Schweizer, die eine wunderbare Arbeit auch macht, das heißt Chosen Generation Ministries, und die ist schon über 20 Jahre als Frau allein quasi Missionarin in der Nähe von Kampala unter den Kindern im Slums. War auch eine wunderbare Begegnung, haben uns sehr gut verstanden. Und wir werden jetzt einfach, jetzt wo es soweit ist, dahin reisen und werden schauen, dass wir da irgendwie mitleben können für eine Zeit, um festzustellen, was Gott mit unserem Leben vorhat, wo wir am besten einfach auch den Menschen und ihm dienen können, wo wir einfach irgendwas Sinnvolles machen können, auch in unseren älteren Jahren. Und das ist eigentlich so der ganze Hintergrund. Und wir sind aber auch dankbar, dass Gott das Ganze noch so ein bisschen verzögert hat, weil in der Zeit ist auch unser erstes Enkelkindchen geboren, ein halbes Jahr jetzt vom Jonathan. Und das konnten wir noch richtig genießen, die letzte Zeit in unserer Gemeinde in Erlangen, die Zeit mit den Kindern. Und jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht.
Ja, da ist ja schon eigentlich alles so ziemlich gesagt. Wir sind halt jetzt in den Vorbereitungen. Wir haben jetzt eine Ferienwohnung genommen bei Leutenbach. Herrlich, einfach dort zu wohnen in Oberehrenbach. Es war schon ziemlich viel, das Haus aufzulösen, alles wegzugeben. Und wir reduzieren uns jetzt auf 2 Koffer und Handgepäck. Und mehr wollen wir dann nicht mehr eben dabei haben. Und ja, das ist ein Umbruch. Vielen Dank auch für das Vorwort, war sehr gut, einfach auch für unsere Situation eben treffend. Uns haben sie mir gesagt, na, fahrt halt erst einmal hin nach Uganda, schaut euch erst einmal alles an. Und da war mir einfach so, das habe ich dann eben gesagt, naja, wo Abraham gesagt wurde, geh hin ins verheißene Land, ist er auch nicht erst einmal vorgegangen und hat geschaut, ist das was für mich oder nicht. Er ist halt gegangen. Und das wollen wir eben auch. Und wie Sabine gesagt hat, wir wollen einfach dort sehen, was Gott für uns hat und vorbereitet hat, und es ist einfach gut, ich kriege die Rolle, ich muss weitermachen. Genau. Ja, ich habe euch heute ein Wort mitgebracht aus dem Matthäus. Das sind die Seligpreisungen. Da sagt der Herr Jesus oft, glückselig seid ihr, wenn. Möchte jemand von euch glückselig sein? Könnt ihr mal die Hand heben, wer glückselig sein möchte? Doch, ist doch die große Mehrheit, vielleicht doch alle. Also dann ist das Predigtthema doch gut gewählt. Ich möchte kurz vorher noch beten. Vater, hab von Herzen Dank, einfach, dass wir jetzt hier sein dürfen, Herr. Danke einfach für die herrliche Gemeinde, für die Herrlichkeit, die du für uns bereitet hast, jedem Einzelnen hier. Und ich bitte dich, dass du jetzt dein Wort segnest, Herr, dass du einfach redest zu uns und uns einfach auch immer mehr dir ähnlicher machst. Das ist einfach unser Wunsch, unser Verlangen, und danke, dass du jetzt hier in unserer Mitte bist und ja, dass wir einfach dein Wort jetzt, uns deinem Wort öffnen dürfen in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mal lesen die Seligpreisungen im Matthäus 5, Vers 12. Ich lese es einfach mal durch. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er, also Jesus, auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Glückselig, ich habe mal geschaut, was das im Griechischen heißt, Makarios, und das bedeutet völlige Zufriedenheit besitzend. Das bedeutet Glückseligkeit, völlige Zufriedenheit besitzend. Ich habe mal ein paar Definitionen rausgesucht von diesem Makarios und von dieser Glückseligkeit. Also das bezeichnet den von Gott gesegneten und endgültig in seine Gemeinschaft aufgenommenen Menschen. Also den von Gott gesegneten und endgültig in seine Gemeinschaft, also in die Gemeinschaft Gottes aufgenommene Menschen. Oder der die Zukunft habende, der in immer größeren geistlichen Reichtum hinein fortschreitende. Klingt ein bisschen hölzern, aber ist eine starke Sache. Der die Zukunft habende, glückselig, hat die Zukunft, schreitet in immer größeren geistlichen Reichtum voran. Im Grunde bezeichnet das diese Glückseligkeiten, was der Herr eben sagt, bezeichnet den Zustand der wirklich wahrhaftig Glaubenden in Christus Jesus. Wir haben einfach durch ihn die Erlösung, und wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann tragen wir diesen göttlichen Menschen in uns und werden wirklich zufriedengestellt. Und wir haben ja die Verheißung, dass wir ewig bei Gott sind. All das umfasst diese Glückseligkeit. Die Gegenseite dazu, das ist so, das heißt auch Glück, das ist Eutychos. Und das ist aber das Glück von dieser Welt, das jetzt nicht von großer Dauer ist, da ist zum Beispiel ein Lottogewinn oder tolles Auto oder Haus oder alles Mögliche, was du eben hast, eben das Glück, was die Menschen oft hier, dem sie oft nachrennen, was aber im Grunde keinen Bestand hat, verliert sich. Hast du sicher schon gemerkt in deinem Leben, hast du, das habe ich jetzt, jetzt bin ich glücklich, zwei Tage später ist genau dasselbe. Also Irdisches kann uns nicht glücklich machen, Irdisches kann uns nicht befriedigen, nur allein der Glaube an Jesus Christus, nur allein diese Zufriedenheit, die wir wirklich in Gott und im Herrn haben. Und die Seligpreisungen, das sind einfach die Auswirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn wir Jesus als Herrn haben und einfach erfüllt sind und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann sind diese Auswirkungen, die wir jetzt gleich lesen, in unserem Leben einfach ein Maßstab. Und sei jetzt nicht so, dass du denkst, oh, ich muss jetzt alles so tun und das muss jetzt alles so sein in meinem Leben. Wir sind Lernende. Gott spricht ja zu seinen Jüngern und Jünger sind Lernende. Aber es zeigt einfach einen Maßstab auf, in dem wir leben sollten. Und vielleicht zeigt uns Gott dann in der einen oder anderen Sache, hier ist noch Mangel und wer füllt den Mangel aus? Das ist unser Herr. Er füllt allen Mangel aus. Wenn du jetzt Mangel siehst und Mangel siehst in deinem Leben, oh Mann, da bin ich noch nicht so weit und das fehlt mir noch und hier habe ich gefehlt, dann ist es nicht so, dass du jetzt sagst, oh mein, der Maßstab, das kann ich nicht erreichen. Nein, der Maßstab Gottes ist riesenhoch, wir sollen einmal so sein, wie er ist, aber Gott hat auch gesagt, er sorgt dafür, er hat das Werk begonnen, er wird auch das Werk vollenden. Und in dem Sinn können wir einfach auch die Predigt hören. Selig sind die Armen im Geist. Wer ist arm im Geist? Jemand, der keinen Stolz mehr hat. Mir ist der Salomo einfach immer so groß geworden. Ich habe die Stelle so gern. Der Salomo war ja ein König, ein großer König, voller Weisheit, der weiseste Mann damals zu der Zeit. Und er war König, er hat alles gehabt. Und Gott hat ihn zum König eingesetzt. Und was sagt er? Dann betet er einmal: Oh Gott, ich bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Hilf du mir. Das ist Demut. Das ist einfach arm sein im Geist. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Hilf du mir. Das ist einfach, dass wir abhängig sind in jedem Lebensbereich, in jedem Bereich unseres Lebens, dass wir uns abhängig machen von Gott. Im Psalm 73 heißt: Herr, du hast meine rechte Hand gefasst. Du führst mich den Weg, den ich gehen soll. Nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wir gehen also nicht eigene Wege, sondern wir wollen einfach Wege gehen an der Hand des Herrn. Du hast mich bei deiner rechten Hand gefasst. Auch David wollte lieber gering sein in seinen Augen. Ihr kennt vielleicht auch die Geschichte, als seine Frau, die Tochter Salomos, David hat getanzt vor Freude vor der Bundeslade und sie hat ihn voller Verachtung angeschaut und hat ihn dann zur Rechenschaft gezogen. Wie hast du dich denn aufgeführt vor dem Volk? Du hast dich erniedrigt. Und David aber sagte: Also ich, um Gott zu loben, ich möchte noch viel geringer werden in meinen Augen. Also er hat nichts von sich selber gehalten, sondern alles von Gott gehalten. Ja, du stellst dich nicht über andere, wenn du arm bist im Geiste. Du richtest auch nicht. Richten ist etwas, da stelle ich mich über andere und richte sie. Ich kann mit anderen reden, wenn ich irgendwas sehe, aber richten ist verboten bei Gott. Ich habe viel gerichtet in meinem Leben und ich habe gemerkt, ich musste alles, was ich gerichtet habe, musste ich selber erleben, musste ich selber dann durch. Gott liebt das nicht. Gott kann zurechtweisen, aber richten will Gott nicht. Glückselig die Trauernden. Da habe ich heute früh drüber nachgedacht. Eigentlich am meisten muss man trauern über das, was in der Welt vor sich geht. Das ist eigentlich total traurig, wenn du das siehst, was geht da in der Welt vor, wie weit entfernen sich die Menschen von Gott, wie wenig wollen die Menschen wissen von Gott, der alles so herrlich gemacht hat. Ich wundere mich immer, wie kann man Gott dann nicht sehen, wenn man sieht in die Natur, gerade hier in der Fränkischen, es ist so herrlich, es ist so schön, da muss doch ein Schöpfer da dahinter sein. Und das wird oft einfach nicht gesehen. Und ich denke auch, das ist mir heute früh so durch den Gedanken gegangen, die Menschen, auch die junge Generation, jetzt, die in dieser Zeit jetzt aufwachsen muss, die so viel Angst, ich will sagen, eingeimpft bekommt von den Medien, von allen möglichen. Ich bin so traurig, muss ich auch sagen, zum Beispiel so über die letzte Generation, über die Menschen, ich lese dann manchmal die Briefe, was die jungen Leute für Ängste haben und für Angst haben, dass alles kaputt geht, dass alles niedergeht, mit einer ganz falschen Grundlage. Total falsche Grundlage. Und mir tut das so leid, das tut mir so weh. Ich habe das mal biblisch untersucht. Woher kommen eigentlich die Stürme? Woher kommt das Wetter? Woher kommen die Unwetter und diese ganzen Katastrophen? Die Welt sagt, es kommt von allem möglichen Zeug. Was sagt die Bibel?
Gott redet dadurch.
Gott redet dadurch, ja, es sind im Grunde Gerichte Gottes, weil ich, wenn wir in der Bibel lesen, woher kommt das Wetter, wer macht das Wetter, in Hiob zum Beispiel, es gibt unheimlich viele Stellen, ich habe mal mir sehr viele rausgeschrieben, wo das eigentlich herkommt. Ich meine, im Hiob steht, Gott ist es, der die Wolken hin und her schiebt, nach seinem Ratschluss zur Bestrafung der Völker und zur Belohnung der Völker. Oder woher kommen die Stürme, woher kommen die Winde, woher kommen Dürre, woher kommen diese ganzen Katastrophen? Und dann, wenn wir das in der Bibel lesen, immer im Zusammenhang, weil sie die Gebote Gottes missachtet haben. Weil sie wegen der Bosheit der Völker, wegen der Sünde der Völker. Deswegen schickt Gott, wie du sagst, einfach diese, dann kommt im Sturm und im Hagel, das ist der Weg Gottes. Und das steht ganz viel in der Bibel. Also da ist, das ist die Ursache. Die Sünde ist die Ursache. Und die Menschen suchen ganz woanders und suchen an der falschen Stelle und versuchen, die Welt zu retten, die nur durch das Evangelium zu retten ist. Und dann sind wir gefragt. Selig sind die Trauernden, weil wenn du da mittrauerst, dann möchtest du, dass die Leute die Wahrheit erfahren, und dann erzählst du, einer ist gekommen, dich zu retten und die Welt zu retten, das ist unser Herr Jesus Christus. Du hast einfach Mitgefühl, du bist nicht abgestumpft, du siehst das Leid um dich herum. Selig sind die Sanftmütigen, die sind milde, die unterdrücken niemanden. In der Welt ist es ja so, da herrscht im Grunde Rücksichtslosigkeit, da gewinnt der Stärkere, da wollen die Leute Macht haben. Und es ist egal, ob jemand groß ist, wenn jemand, das habe ich gemerkt, auch jemand nur einen kleinen Bereich Macht bekommt, das wird oft richtig ausgenutzt. Einfach, das steckt im Menschen drinnen. Der Mensch will Macht ausüben, will andere unter sich haben, und so soll das nicht bei uns sein. Der Paulus sagt einmal, ich will nicht herrschen über die uns anvertrauten Teile der Herde, sondern ich will Mitarbeiter an ihrer Freude sein. Das ist so die Intention, die wir haben sollten. Auch gerade die Leiter. Und wer der Erste unter euch sein will, was soll der tun? Weiß jemand die Antwort? Bitte? Der Letzte, ja. Oder er sei aller Diener. Der sei aller Diener. Wer der Erste sein will, das ist gut, aber dann diene allen Menschen. Dienen ist übrigens, das habe ich erkannt, das Größte, was wir hier auf Erden machen können. Nicht herrschen, nicht den Leuten sagen, wo es lang geht, sondern dienen. Jesus hat selber gesagt, ich bin nicht gekommen zu herrschen, sondern um zu dienen. Und das ist eigentlich unser Weg. Das ist das Beste, was du machen kannst. Dienen, den Menschen dienen, Gott dienen. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern. Das hängt auch mit den Trauernden zusammen. Wenn ich wirklich danach hungere, dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird in dieser Welt. Die ganze Welt ist voller Ungerechtigkeit. Das merken wir. Das wird immer mehr, das wird von der Politik, von überall, immer mehr Ungerechtigkeit. Und wenn ich nach Gerechtigkeit hungere, werde ich andere nicht ungerecht behandeln. Ich habe einen hohen Gerechtigkeitssinn. Ich möchte, wenn ich Ungerechtigkeit in meinem Umfeld sehe, möchte ich einfach da ja, einfach etwas tun. Wir stellen uns eigentlich gegen Ungerechtigkeit in jeder Form und sollten das eben auch tun. Nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, Hunger und Durst muss gestillt werden. Und das ist einfach mit dem, es muss gestillt werden. Wenn ich Hunger habe, irgendwann muss es gestillt werden. Und das ist einfach, dass Gott Gerechtigkeit will. Er wird mal sein Reich aufrichten in Gerechtigkeit. Das beten wir viel. Herr, komme bald, richte dein Reich auf in Gerechtigkeit. Aber es geht durch die Gerichte Gottes. In der Bibel steht auch in Jeremia, wenn die Gerichte die Erde nicht treffen, lernen die Menschen nicht Gerechtigkeit. Also es ist, Gerichte Gottes sind unabdingbar für die Errichtung des Reiches Gottes, was Gott will, damit die Menschen Gerechtigkeit lernen. Und wir hoffen, dass so viel wie möglich Menschen noch umkehren, auch jetzt in dieser Zeit, weil irgendwann kommt eine Zeit, wenn der Zorn Gottes dann tatsächlich über diese Welt kommt, wo wir dann, denke ich, nicht mehr dann da sind, dann wird es richtig hart hier auf Erden. Deswegen ist es einfach gut, wenn wir nach Gerechtigkeit hungern. Also damit wir den Faden nicht verlieren, ich beschreibe eigentlich jetzt so das normale Christenleben. Aber wir erkennen vielleicht auch unseren Mangel jetzt. Alles, wie ich schon gesagt habe, geht nur aus der Gemeinschaft mit Gott und durch den Heiligen Geist, ganz genau. Und das sollen wir immer einfach vor Augen halten. Es ist einfach ein Maßstab, dass ich einfach erkenne, wo stehe ich eben gerade. Glückselig die Barmherzigen. Das sind Leute, die trösten dich in deinem Leid. Und ja, es ist eigentlich auch so, dass gerade bei den Christen finden sich die meisten Werke der Barmherzigkeit wurden eben durch Christen gegründet, über die ganzen Jahrhunderte. Das sehen wir jetzt auch in Uganda. Also wenn auch Damaris Judith mit ihren Männern dort arbeiten, dann ist es ja nicht, damit sie irgendwie ein schönes Leben haben, sondern um Menschen zu helfen, um Barmherzigkeit greifbar zu machen. Christentum ist nicht im Wort, sondern ist immer in der Tat. Reden können wir viel vom Wort Gottes, aber die Tat spricht viel mehr. Und was wir jetzt einfach auch in Uganda gesehen haben, was auch die Maria Plern aufgebaut hat, es ist einfach unfassbar, was Gott macht mit Menschen, die hingegeben leben. Und das ist einfach so ein Riesengeschenk. Glückselig die Barmherzigen. Das sind einfach uneigennützige Werke, wo man nicht auf seinen Vorteil bedacht ist. Und man wartet auch nicht auf Dankbarkeit. Ich glaube nicht, dass sie auf Dankbarkeit irgendwie warten, sondern einfach auf den Segen Gottes. Wir haben jetzt auch so viele Besuche gemacht, so Abschiedsbesuche, und wir waren jetzt auch beim Freund letzte Woche, und bei dem wir uns eigentlich beide bekehrt haben. Und dann sagte er mir so nebenbei: Mensch, Bernd, ich bewundere das. Und dann habe ich ihn richtig spontan gesagt: wir brauchen keine Bewunderung, wir brauchen Segen Gottes, ne? Wir brauchen eure Gebete. Das braucht er, wenn jemand Bewunderung sucht, dann muss er woanders hingehen. Aber das ist nicht das, was wir suchen sollten, sondern einfach Segen Gottes und dass Gott einfach wirkt durch uns. Das ist schon unser Verlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, bald bin ich am Ende. Solche Leute, die gewinnst du leicht zu Freunden, die sind unkompliziert, die sind ohne falsch, arglos wie die Tauben, einfach die reinen Herzen sind. Ich denke da oft an 1. Korinther 13, so die Liebe, die der Herr so hervorhebt, die Liebe neidet nicht, die tut nicht groß, sie glaubt alles, sie hofft alles. Das sind so Menschen mit reinem Herzen, wo du weißt, denen kannst du einfach begegnen, mit denen kannst du reden, denen kannst du auch alles erzählen. Die wenden sich nicht gegen dich, sondern sie sind demütig, einfach die reinen Herzen sind. Glückselig die Friedensstifter. Da ist kein Hass zu finden, keine Streitsucht. Ein Bruder hat mal gesagt, ein alter Bruder, mit dem ich lange zusammen war: Na Bernd, wer ist schuld, wenn du dich ärgerst? Ja, ich bin immer selber schuld. Ne? Und zum Streiten braucht es wie viel? Braucht es immer zwei. Zum Streiten braucht es immer zwei. Einer allein geht nicht. Ne? Also zwei braucht es immer zum Streiten. Und Friedensstifter, das ist so einfach so wichtig auch in der Gemeinde. Also wir haben auch schon viel gesehen. Ich habe auch jetzt erst eine Gemeinde, die auseinandergebrochen ist. Warum passiert sowas? Weil Menschen da sind, die sich nicht unterordnen können, zum Beispiel. Weil Menschen da sind, die in Fremdes angreifen, weil Menschen da sind, die keine Friedensstifter sind, sondern die Unruhe bringen. Und das ist so furchtbar, einfach das zu sehen, wenn blühende Gemeinden an ein paar Menschen zerbrechen, die einfach ihren Kopf durchsetzen wollen. Gott hat Ämter gesetzt in die Gemeinde, hat Leiter eingesetzt in die Gemeinde, die verantworten müssen. Und wenn man irgendwie was hat, dann kann man sicherlich reden, aber man kann nicht irgendwie Streit verursachen oder Unruhe verursachen. Das hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Da müssen wir uns wirklich, jeder muss sich da einfach prüfen. Ich glaube nicht, dass es bei euch ist, aber ich kenne in vielen Gemeinden, habe auch schon viel erlebt, was einfach nicht gut ist und was mit Gott nichts zu tun hat. Wenn ich irgendwie was durchsetzen will, was ich meine, das kommt von Gott. Friedensstifter ist so wichtig. Ich habe es so in der Corona-Zeit gesehen. Ich habe da auch fast gebetsmühlenartig mit den Leuten gesprochen, weil da waren ja immer Fronten, die sich da gebildet haben, einfach in der Geschichte. Und die einen so, die anderen eben so. Und ich habe den Leuten wirklich immer gesagt, das war mir so stark im Herzen, Jesus sagt, in der letzten Zeit wird die Liebe in vielen erkalten. Und das hat geredet zu mir, die Liebe wird in vielen erkalten. Ihr habt das vielleicht auch gemerkt, sogar in die Familien hinein, Kampf und Streit und gegen einfach die Dinge, die durch die Corona-Maßnahmen da entstanden sind. Aber wir müssen auf unser Herz achten. Bei allem, was man sonst behütet, heißt es in Sprüchen, glaube ich, oder im Prediger, bei allem, was man sonst behütet, behüte dein Herz, denn darin ist die Quelle des Lebens. Also in mein Herz darf keine Bitterkeit reinkommen, darf kein Streit reinkommen, darf nichts kommen, was mich zwischen meinem Bruder und meiner Schwester bringt. Wenn da was kommt, dann ist meine Aufgabe, das muss ich in Ordnung bringen. Weil sonst schaut es schlecht aus. Friedenstifter zu sein, das will Gott, dass wir wirklich Friedenstifter sind. Und einfach auch die Ehren, die vorstehen, ich habe jetzt nicht auch gesprochen mit ihm, aber einfach mit euch, das ist einfach so wichtig für den Frieden in der Gemeinde. Ja. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Das heißt also, dass wir wirklich immer ehrlich sind, auch dass, wenn der Chef irgendwas von dir verlangt, was du nicht machen kannst, mach es einfach nicht, was du nicht mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Wenn du vielleicht Missstände anprangerst oder wenn du sagst, so oder so, so sehe ich das, wenn du das anprangerst, kann Verfolgung kommen, das kann das Verfolgung einfach nach sich ziehen. Verfolgung um Jesu Willen, glückselig, wenn ihr verfolgt werdet um Jesu Willen, das ist bei uns jetzt im Grunde noch nicht spruchreif, was wir vielleicht ein bisschen erleben. In anderen Ländern müssen die Christen wirklich alles geben für Jesus, bis zu ihrem Leben, bis zu ihrem Gut, alles was sie haben. Da ist bei uns noch nicht die Rede, aber wir wissen nicht, wie schnell das gehen kann. Einfach da müssen wir auch bereit sein. Und Jesus sagt, glückselig, wenn ihr um Jesu Willen verfolgt werden. Wie die Propheten früher auch. Er vergleicht uns mit Propheten. Das ist auch ein Ding, ne? Die Jünger mit Propheten. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie bei dir einen Mangel erkannt hast, wenn du erkannt hast, naja, hier war es jetzt nicht so, hier brauche ich noch was. Vielleicht hat der Geist Gottes heute den Wahnzustand deines Herzens dir vor Augen geführt. Das wäre mein Wunsch, weil wir sind alle nicht vollkommen. Auch der Paulus hat gesagt, ich weiß, ich bin noch nicht vollkommen, ich jage ihm aber nach. Also mit Gott gehen, mit Jesus gehen, das ist wirklich ein Nachjagen nach dem Frieden. Das ist ein Jagen danach, Jesus immer ähnlicher zu werden, so zu sein wie er. Und wir werden ja eins sein, wie er ist. Und das sollen wir uns einfach immer vor Augen halten. Und dann in meinem Leben prüfen, gab ja mal so vor einiger Zeit, what would Jesus do, was sich die Jugend so um die Hand gebunden hat, ne? What would Jesus do, was würde Jesus tun, dass ich da irgendwie überlege, in der Situation werde ich jetzt ärgerlich, will ich dem jetzt eins draufhauen? Nee, was würde Jesus tun? Er vergibt. Oh, okay, ich ziehe mich da lieber zurück. Die Güte Gottes, heißt es, leitet uns zu Buße, richtet, ringe danach, durch die enge Pforte einzugehen. Gott hat uns einfach auch gesetzt zu üben. Wir üben uns in der Liebe zum Beispiel. Wir müssen uns üben in der Liebe. Wir müssen alles irgendwie einüben. Aber wir müssen erst einmal in den Spiegel schauen und sehen, wie schaut mein Leben eigentlich aus vor Gott? Wie viel hat Jesus schon in meinem Leben bewirken können? Und wie schon gesagt, er füllt allen deinen Mangel aus. Das Werk, das er begonnen hat, wird er vollenden. Alles geschieht aus der Gnade, aus dem Vermögen, das Gott uns darreicht. Wir haben ein herrliches Ziel vor Augen. Wir wollen einmal bei Jesus sein und Gott wird uns einfach in der Hinsicht segnen, glaube ich. Amen.